Liebe Gemeinde, ich habe mich entschieden, die Predigtreihe durch das Buch Prediger heute zu unterbrechen und einen Text mit euch aus dem Matthäusevangelium zu betrachten. Wenn ihr eine Bibel dabei habt, dann schlagt gerne mit mir auf zum Matthäusevangelium Kapitel 11. Matthäus Kapitel 11, die Verse 28 bis 30. Und das sind die Worte unseres Herrn Jesus Christus, auf die wir nun hören. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Amen. Amen. Ich wage zu behaupten, dass dies wohl eines der schönsten und auch gewichtigsten Worte sind, die jemals über die Lippen unseres Herrn und Heilandes Jesus Christus gegangen sind. Denn mit diesen Worten spricht Jesus zum einen die wohl großartigste und herrlichste Einladung aus, die jemals über menschliche Lippen gegangen sind. Er lädt dich und mich nämlich dazu ein, in ihm zur Ruhe zu kommen. Er bietet dir und deiner unruhigen und aufgescheuchten Seele einen Ruheort an, wo du hinkommen kannst, um zur Ruhe zu kommen, um Frieden, Geborgenheit und Sicherheit zu empfangen. Und zum anderen offenbart Jesus mit diesen Worten etwas von sich, etwas von seinem Inneren, etwas von seinem Herzen. Denn dies ist die einzigste Stelle in den vier Evangelien, die über das Leben von Jesus berichten, wo Jesus selbst etwas über sein Herz sagt. Das ist die einzige Stelle, wo Jesus etwas über sein Herz sagt, und zwar: Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Mit diesen Worten gibt Jesus uns einen tiefen Einblick in das Innerste seines Herzens und zeigt uns, wie er ist, wie schön und herrlich er ist, damit wir durch diese Schönheit zu ihm hingezogen werden, damit wir wirklich von ihm bewegt werden. Je schöner wir ihn sehen, je mehr wir ihn erkennen, umso mehr werden wir zu ihm hingezogen werden. Denn je schöner das Objekt ist, das uns offenbart wird, umso mehr wollen wir zu diesem Objekt hinkommen, nicht wahr? Je mehr wir Christus, seine Schönheit, seine Herrlichkeit, seine Größe sehen und erkennen, umso mehr werden wir zu ihm hingezogen werden. Umso williger werden wir zu ihm gehen. Umso schneller werden wir laufen, um bei ihm wirklich zur Ruhe zu kommen. Ich möchte mit dir heute darüber sprechen, wie du und wie deine Seele in Jesus Christus zur Ruhe kommen können. Ich habe mich dafür entschieden, heute über diesen Text und über dieses Thema zu predigen, weil ich weiß, dass einige von euch aktuell sehr unruhige Seelen haben. Einige von euch sind beladen mit Schuld, mit Sünde, wodurch die Seele gequält wird. Einige von euch sind körperlich überarbeitet, was sich belastend auf deine Seele auswirkt. Einige von euch werden gequält von Sorgen, von Ängsten, von Zweifeln, von Panikattacken, wodurch deine Seele unruhig ist wie ein wildes Meer. Was auch immer deine Seele in diesem Augenblick belastet, Jesus Christus, der lebendige Gott, will dich persönlich heute Morgen einladen, zu ihm zu kommen. Einladen, nicht nur zu ihm zu kommen, sondern in ihm zur Ruhe zu kommen. Er streckt seine Arme aus, er neigt sich zu dir herunter und er bietet dir an: Komm zu mir. Und ich will dir und deiner Seele, die so aufgewühlt ist, Ruhe geben, eine Ruhe, die du nirgendwo anders bekommst als nur bei mir. Jesus Christus schaut dir persönlich in diesem Augenblick in die Augen und er sagt dir persönlich diese Worte: Wenn du mühselig bist, wenn du beladen bist, komm zu mir. Komm jetzt zu mir und ich will dir Ruhe geben. Jesus will den Sturm deiner Seele stillen. Er will Ruhe schaffen in deinem Inneren. Und so ist es mein Ziel mit der Hilfe des Heiligen Geistes, denn ohne seine Hilfe können wir gar nichts tun, dir diese Einladung von Jesus heute Morgen vor Augen zu stellen, damit du diese Einladung hörst, damit du dieser Einladung folgst und damit du empfängst, was Jesus dir anbietet, nämlich Ruhe für deine Seelen. Und dieses Ziel möchte ich erreichen, indem ich auf 4 Elemente aus diesem Text eingehe. Erstens die Einladung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Zweitens die Voraussetzung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Drittens die Zuversicht, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Und viertens die Verheißung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Kommen wir zum ersten Aspekt, die Einladung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Jesus spricht hier in Vers 28 eine Einladung aus, indem er die Personengruppe spezifiziert, an die sich diese Einladung richtet. Hört, was er sagt. Kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen, und ich werde euch Ruhe geben. Das Wort alle bezieht sich nicht auf alle Menschen. Das Wort alle bezieht sich auf alle, die mühselig und beladen sind. Also hier wird die Personengruppe spezifiziert, hier wird sie definiert. Wer ist es denn, an den sich diese Einladung von Jesus Christus richtet? Sie richtet sich nicht an diejenigen, die denken, dass sie schon stark genug sind. Diese Einladung richtet sich nicht an die Menschen, die meinen, sie könnten die Lasten des Lebens schon selber tragen. Diese Einladung von Jesus richtet sich nicht an diejenigen, die sich selbst irgendwie für gut empfinden und selbstgerecht durchs Leben gehen. Nein, an diese Menschen richtet sich diese Einladung von Jesus nicht. Diese Einladung von Jesus richtet sich an eine Personengruppe, die er mit 2 Worten definiert, und zwar diejenigen, die mühselig sind und diejenigen, die beladen sind. Also alle Menschen, die zu dieser Personengruppe gehören, sind eingeladen, zu ihm zu kommen, um in ihm zur Ruhe zu kommen. Lass uns diese beiden Begriffe mal näher untersuchen. Also einmal die Mühseligen. Die Grundbedeutung dieses Wortes mühselig bedeutet Ermüdung. Ermüdung. Also der Zustand, der durch körperliche Anstrengung und Mühe hervorgerufen wird, wodurch du ausgelaugt bist. Vermutlich bezieht sich Jesus in unserem Text aber nicht so sehr auf körperliche Ermüdung durch körperliche Anstrengung, sondern auf die seelische Erschöpfung aufgrund der Belastung des jüdischen Gesetzes. Denn die Juden, an die Jesus diese Worte gerichtet hat, sie mühten sich ab, das Gesetz Gottes zu halten, um dadurch Gunst und Gerechtigkeit von Gott zu empfangen. Und viele Juden waren müde, sie waren mühselig, sie waren erschöpft und ausgelaugt innerlich. Wieso? Weil das Gesetz wie eine Last auf ihnen lag und weil sie nichts tun konnten, um dieses Gesetz zu erfüllen, und sie plagten sich Tag für Tag ab, das Gesetz zu halten. Und Tag für Tag erkannten sie nur, wie groß ihre Sünde ist, weil das Gesetz nur ein Spiegel war, um ihre Sünde aufzuzeigen. Und sie waren müde, sie waren mühselig, sie waren erschöpft und ausgelaugt von dieser seelischen Anstrengung, und sie konnten Gott nichts vorbringen. Und so lädt Jesus seine jüdischen Zuhörer hier ein und sagt: Ihr, die ihr euch ablagt, die ihr euch abmüht, das Gesetz zu halten, ihr, die ihr schöpft und müde davon seid, kommt zu mir. Kommt zu mir. Aber er lädt auch die Beladenen zu sich ein. Die Mühseligen und die Beladenen. Und in außerbiblischen Quellen wurde dieses Wort beladen im Zusammenhang von Lastschiffen verwendet, wo man ein Schiff beladen hat mit Lasten. Es wurde auch verwendet, um zu beschreiben, wie man eine Last auf sich nahm, um sie von einem Ort zu einem anderen Ort zu tragen. Also ein Schiff oder eine Person wurde mit einer Last beladen, um diese Last zu transportieren. Das ist der Gedanke hinter diesem Begriff beladen. Und im Neuen Testament kommt dieses Wort beladen nur noch ein zweites Mal vor, und zwar in Lukas Kapitel 11, Vers 46. Auch im Zusammenhang mit der Last des Gesetzes. Dort spricht Jesus zu den Gesetzesgelehrten. Auch euch Gesetzgelehrten, wehe, denn ihr belastet oder beladet die Menschen mit schwer zu tragenden Lasten und selbst rührt ihr die Lasten nicht mit einem eurer Finger an. Lukas 11, Vers 46. Also dieses Wort im Kontext der Schrift bedeutet, die Pharisäer, sie haben die Juden beladen, zum einen mit dem Gesetz, aber sie haben ihnen nicht geholfen, wie man das Gesetz hält, und zum anderen haben sie sie beladen mit menschlichen Überlieferungen, mit Gesetzen, die über den Gesetzen stehen. Und so trugen sie die Lasten auf die Juden drauf und die Juden wurden noch mehr beladen und liefen beladen durchs Leben. Sie waren müde, sie waren ausgelaugt, die Last war schwer, niemand konnte ihnen diese Last nehmen. Und Jesus sagt, ihr, die ihr beladen seid mit diesen Gesetzen von den Pharisäern und Schriftgelehrten, ihr, die ihr beladen seid und erdrückt werdet von dieser Last, kommt zu mir. Es gibt keinen Ort, wo ihr hingehen könnt, wo diese Last von euch genommen wird. Kommt zu mir. Ich bin der Einzige, der eure müde Seele erquicken kann und der die Last von euren Schultern wegnehmen kann. Kommt zu mir. Jesus schaut seine Zuhörer an. Und er sieht sie und er empfindet tiefe Liebe und er empfindet, es zerreißt sein Herz, als er sie sieht. Und er sagt, ihr mühselig und beladen, kommt zu mir. Und was sagt er? Ich werde euch Ruhe geben. Und das Wort Ruhe bedeutet wörtlich aufhören lassen, jemand Ruhe verschaffen oder erquicken. Das heißt, Jesus sagt hier zu diesen mühseligen und beladen in seiner Zeit, ich werde dafür sorgen, dass diese Lasten aufhören werden, euch zu erdrücken. Im Gegenteil, ich werde dafür sorgen, dass diese Last genommen wird von dir und dass du erquickt und wiederbelebt wirst. Das werde ich dir geben. Ich bin davon überzeugt, dass diese Ruhe, von der Jesus hier spricht, in allererster Linie bei der Bekehrung eines Menschen empfangen wird. Also in dem Augenblick, wo ein Mensch von dem Heiligen Geist überführt wird von seiner Sünde, sich abwendet von seiner Sünde und sich hinwendet zu Christus und ihn im Glauben ergreift, in diesem Augenblick empfängt er diese Ruhe, von der Jesus hier spricht. Also die Last wird von ihm genommen und er wird erquickt und empfängt neues Leben. Gleichzeitig glaube ich auch, dass diese Ruhe, die wir bei unserer Bekehrung empfangen, eine Ruhe ist, die wir immer und immer wieder kontinuierlich von Christus empfangen können, wenn wir müde und beladen sind auf unserem Pilgerweg auf dieser Erde als Christen. Denn dieses Wort Ruhe geben steht im Präsens, was nicht nur eine einmalige Sache in der Vergangenheit beschreibt, sondern eine kontinuierliche Sache, die sich im Leben eines Christen immer wieder wiederholt. Jesus verspricht hier also, kommt zu mir und ich werde euch eine Ruhe geben, die euch so zur Ruhe bringt, dass ihr erquickt werdet und gleichzeitig, dass diese Ruhe euch euer Leben lang begleitet und immer wieder neu Trost geben wird. Lass mich dich fragen. Lieber Bruder, liebe Schwester, bist auch du müde? Bist du erschöpft? Bist du niedergeschlagen? Tag ein und Tag aus irgendwie zu versuchen zu überleben, einfach nur zu überleben, einfach nur diesen Tag zu überstehen? Bist du müde davon, jeden Tag aufs Neue dafür zu kämpfen, Gott irgendwie durch deine Taten doch irgendwie zufriedenzustellen? Irgendwie fromm zu sein und hoffentlich empfängt Gott diese Gaben und spricht mich gerecht vor ihm? Bist du müde davon, jeden Tag aufs Neue festzustellen, dass du versagt hast und dass du ihm gar nichts bringen kannst? Bist auch du beladen von Lasten, die Menschen vielleicht auf dich gelegt haben? Deine Eltern, Gesetze, Forderungen, die dich erdrücken? Vielleicht warst du oder bist du in Gemeinden, wo Pastoren Gesetze auf euch gelegt haben, die euch erdrückt haben, die euch beladen haben und selber haben die Pastoren diese Gesetze gar nicht gehalten. Hast du dir vielleicht selber Gesetze auf deinen Rücken gepackt, die Gott gar nicht von dir fordert und diese Last erdrückt dich beim Laufen? Quälen dich vielleicht Sünden, die dich verdammen und wo dein Gewissen dir sagt, wenn du so lebst, dann kannst du gar kein Christ sein. Plagen dich Ängste, von Gott verstoßen zu sein, keine Heilsgewissheit zu haben und unter Gottes Zorn zu stehen. Bist du beladen von all diesen Dingen? Bist du müde von all diesen Dingen? Bist du lebensmüde? Lieber Freund, lieber Bruder, liebe Schwester, hör nochmal auf diese unbeschreiblichen und einzigartigen Worte von Jesus, weil wenn es dir so geht, dann richtet sich diese Einladung an dich persönlich. Bist du müde? Bist du beladen? Dann komm zu mir. Und ich will dir Ruhe geben. Ich will dir diese Last nehmen. Und ich will dir Erquickung schenken. Komm her zu mir. Das sind wohl die herrlichsten Worte, die jemals menschliche Lippen verlassen haben. Und ich würde sogar behaupten, die jemals über die Lippen von Jesus gekommen sind. Dafür ist er gekommen, um dir Ruhe zu geben. Was muss passieren? Was muss nun geschehen? Er spricht diese Einladung zu dir aus. Was muss nun geschehen, dass du dieser Einladung folgst und dass du diese Ruhe wirklich empfängst? Lass uns dazu zum zweiten Punkt kommen. Die Voraussetzung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Jesus nennt uns hier drei Voraussetzungen, drei Dinge, um in ihm zur Ruhe zu kommen. In Vers 28 sagt er, kommt her zu mir. Also kommt zu mir, das ist die erste Voraussetzung. Wir müssen zu ihm kommen. Und in Vers 29, am Anfang sagt er, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Das sind die anderen zwei Voraussetzungen. Also sein Joch auf sich zu nehmen und von ihm zu lernen. Zu ihm kommen, sein Joch nehmen und von ihm lernen. Das sind die drei Voraussetzungen, die wir befolgen müssen, um in ihm zur Ruhe zu kommen. Lasst uns auf diese drei Dinge eingehen. Also erstens, kommt her zu mir. Nun, was genau bedeutet es, zu Jesus zu kommen? Er stand dort damals physisch dort und sagte, kommt her zu mir. Okay, ist einfach zu verstehen, wir müssen jetzt zu ihm kommen. Aber er ist nicht mehr physisch hier. Was bedeutet es, zu ihm zu kommen? Nun, zum einen bedeutet es, zu ihm zu kommen, eine Sache zu verlassen und zu einer anderen Sache zu gehen. Wenn ich zu meiner Frau jetzt gehen will, dann muss ich die Kanzel verlassen, um zu ihr zu kommen. Zu Jesus Christus zu kommen, bedeutet, eine Sache zu verlassen und zu ihm zu gehen. Das heißt, verlasse all die Sorgen, die dich aktuell plagen und geh zu ihm. Verlasse all die Ängste, die dich in diesem Augenblick bedrücken und geh zu ihm. Verlass du all die Zweifel, die dein Herz niederdrücken und geh zu ihm. Verlass du all die Aktivitäten, die du versuchst zu tun, um ihm zu gefallen und geh einfach nur zu ihm. Verlass all die Menschen um dich herum und geh zu Jesus Christus. Komm zu ihm. Verlass alles andere und geh einfach nur zu ihm. Zum anderen bedeutet es, zu Jesus zu kommen, zu einer Person zu gehen. Wir gehen nicht irgendwo hin, in eine unwirkliche Welt. Wir gehen nicht irgendwo hin, wo wir uns vielleicht denken, vielleicht und hoffentlich ist da jemand, der uns hört. Wir gehen zu einer realen Person, zu der zweiten Person des dreieinigen Gottes, der in Jesus Christus Mensch wurde, am Kreuz starb, am dritten Tag von den Toten auferstanden ist und in den Himmel aufgefahren ist und zu Rechten Gottes sitzt. Er ist eine reale Person, zu der wir gehen müssen. Wir müssen im Glauben zu ihm kommen, dass er ist und dass er existiert und dass er ist, wie uns die Schrift ihn offenbart. Du kommst im Glauben an alles, was Jesus über sich offenbart hat. Das heißt nämlich, ohne Glauben aber ist es unmöglich, ihm wohlzugefallen, denn wer Gott naht, muss glauben, dass er ist und denen, die ihn suchen, ein Belohner ist. Hebräer 11, Vers 6. Du musst glauben, dass er ist. Und wenn du glaubst, dass er ist und zu ihm kommst, dann wird er dich belohnen mit Ruhe und Frieden. Schließlich bedeutet es, zu Jesus zu kommen, sofort. Und beständig zu ihm zu kommen. Denn die Zeitform des griechischen Wortes kommt, steht wiederum im Präsens, was nicht nur eine einmalige Handlung beschreibt, sondern eine kontinuierliche Handlung. Das heißt, Jesus sagt, kommt her zu mir. Das, mit anderen Worten sagt er, kommt jetzt, sofort zu mir. Lass alles andere jetzt liegen. Lass alles andere jetzt hinter dir und komm jetzt zu mir. Warte nicht auf nach dem Gottesdienst, warte nicht auf morgen, sondern jetzt in diesem Augenblick. Verlass, lieber Bruder, liebe Schwester, jetzt alles, was dich plagt, alles, was dich bedrückt, alles, was dich quält, alles, was dich niederzwingt. Verlass es. Lass es dort, wo es ist und komm jetzt zu diesem Jesus. Und hört, was Jesus an einer anderen Stelle sagt. Hört gut zu. Wer zu mir kommt, den werde ich nicht hinausstoßen. Johannes 6, Vers 37. Jesus steht nicht da und sagt, kommt her, kommt zu mir alle, jetzt, sofort, alle, die ihr mühselig und beladen seid. Aber Moment mal, dich habe ich nicht gemeint, du kannst wieder gehen. Das ist nicht Jesus. Das wäre vielleicht ich und du, aber nicht Jesus. Er sagt, kommt her zu mir alle und wenn ihr zu mir kommt, ich werde dich nicht hinausstoßen. Ich werde dich empfangen, ich werde dich umarmen, ich werde dich beglücken, ich werde dich erquicken, ich werde dir Ruhe geben. Komm zu ihm jetzt, jetzt. Zweitens, eine zweite Voraussetzung, nehmt mein Joch auf euch, sagt Jesus. Nehmt auf euch mein Joch. Wenn wir im Glauben zu Jesus kommen und wenn wir zu ihm gekommen sind, dann haben wir das Joch, das auf uns lag, das Joch der Sünde, das Joch des Gesetzes, das Joch des Satans abgelegt. Es wurde von uns genommen und jetzt kommen wir zu Jesus und jetzt müssen wir ein neues Joch auf uns nehmen. In unserer modernen Kultur ist uns der Begriff Joch nicht so geläufig, wie es zu der damaligen Zeit war. Ein Joch ist ein Holzgestell, das man früher Rindern oder Ochsen auf den Nacken gelegt hat, damit sie gemeinsam einen Pflug oder einen Wagen ziehen konnten. Das heißt, solch ein Joch hat zwei Tiere miteinander verbunden und zum anderen sorgte das Joch dafür, dass durch diese beiden Tiere, die miteinander verbunden waren, mehr Kraft aufgewendet werden konnten, um das Joch, um den Wagen zu ziehen. Aber auf der anderen Seite schränkte das Joch die Tiere auch in ihre Eigenständigkeit ein, denn durch das Joch wurden sie gelenkt, wohin der Treiber sie führt. Kurz gesagt, ein Joch symbolisiert Arbeit und Einschränkung. Moment mal, sagst du jetzt vielleicht, ich will doch zu Jesus kommen, um in ihm zur Ruhe zu kommen. Wenn ich jetzt ein Joch auferlegt bekomme, dann muss ich ja arbeiten und dann bin ich wieder eingeschränkt. Wie soll ich dann in ihm zur Ruhe kommen? Nun, die Antwort liegt in der Person, die mit dir unter diesem Joch eingespannt ist. Denn Jesus sagt zu dir, nimm auf dich mein Joch. Er ist unter diesem Joch. Und du sollst einfach nur deinen Nacken neben seinen Kopf legen und mit ihm dieses Joch tragen. Und im Gegensatz zu dem Joch der Sünde und zu dem Joch des Gesetzes und zu dem Joch des Satans. Dieses Joch war schwer. Dieses Joch war voller Splitter. Dieses Joch war eine Last, die dich erdrückt hat. Ist das Joch von Jesus sanft und leicht? Habt ihr die Worte aus Vers 30 gelesen? Denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Dieses Joch, das Jesus trägt, unter das wir uns einspannen sollen, es ist sanft, es ist wohltuend, es ist wie eine Massage, es ist herrlich, es ist wunderbar, dieses Joch zu tragen und es ist leicht. Wieso? Weil Christus die Last dieses Joches trägt. Das heißt, wenn du unter ihm eingespannt bist, dann läufst du mit ihm auf dem Weg, den er geht. Du dienst ihm auf die Weise, wie er bedient werden will. Du wandelst auf den Wegen, die er wandelt, gemeinsam mit ihm und das ist ein wunderbarer Weg. gemeinsam mit ihm an der Seite zu sein, mit ihm zu, er gibt dir Kraft zu dienen, er gibt dir Kraft zu auszuharren, er gibt dir Kraft auf dem Lebensweg. Ohne ihn und ohne sein Joch würdest du erdrückt werden. Mit ihm und unter seinem Joch empfängst du Ruhe. Denn es gibt nur zwei Joche, die man tragen kann. Entweder das Joch der Sünde und des Todes oder das Joch von Christus und des Friedens. Welches Joch wählst du? Unter welchem Joch bist du? Es gibt niemanden auf dieser Welt, mit dem ich lieber unter einem Joch wäre, als mein Herr und Heiland, Jesus Christus. Denn wenn er mit mir wandelt, er kennt mich, er sorgt für mich, er sieht mich und er weiß, wenn ich erschöpft bin, dann bleibt er stehen. Und er weiß, wenn ich wieder Kraft habe, dann geht er weiter. Und er weiß, wenn rechts eine Gefahr ist, geht er nach links. Und er weiß, wenn links eine Gefahr ist, geht er nach rechts. Er weiß alles. Unter seinem Joch ist wirklich Ruhe und wirklich Frieden. Also komm zu ihm im Glauben und lass dich unter sein Joch spannen. Und eine dritte Sache, lernt von mir. Kommt zu mir, nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir. Nun ist uns aufgefallen, dass der einzige Weg, in Jesus zur Ruhe zu kommen, wirklich in ihm begründet ist. Denn er sagt, kommt her zu mir. Er sagt, nehmt auf euch mein Joch. Und nun sagt er, lernt von mir. Es geht um Jesus Christus. Und nun geht es darum, von ihm zu lernen. Sein Wesen, seine Person, sein Werk, all diese Dinge zu erforschen, zu erlernen, um dadurch dann Ruhe und Glück zu empfangen. Wenn Jesus hier also drittens sagt, dass wir von ihm lernen müssen, damit wir in ihm zur Ruhe kommen, dann bezieht er sich hier auf eine vertraute Beziehung. Denn eine Person kennenzulernen bedeutet, eine Beziehung mit dieser Person zu haben. Wir müssen Jesus persönlich kennen, um durch diese Erkenntnis über ihn wirklich die Schönheit von ihm zu sehen, die uns dann wirklich auch diesen Ruhe, diesen Frieden und diese Ruhe in unser Herz hineinlegt. Die Zuhörer damals wurden dadurch aufgefordert, ihm zu folgen, auf Schritt und Tritt, ihn zu beobachten, seinen Predigten zuzuhören, seinen Wundern zuzuschauen, letztendlich dann zu sehen, wie er auf dem Weg nach Golgatha ist und dort ans Kreuz geschlagen wird, nicht für Sünden, die er getan hat, sondern für die Sünden derer, die an ihn glauben sollten. Und sie sollten ihn beobachten und von ihm lernen. Für dich und mich heute bedeutet es, dort, wo Jesus Christus nun zu Rechten Gottes sitzt, sein Wort zu studieren, sein Leben zu studieren. Von ihm zu lernen, wie er wirklich ist, um dadurch dann mehr und mehr in diese Ruhe zu kommen. Geschwister, wisst ihr, ich glaube, eins der Gründe, wie so viele Christen, vielleicht auch der ein oder andere von euch, diese Ruhe nicht haben, liegt darin begründet, dass wir ein falsches Bild von Jesus haben. Dass wir nicht genug von ihm gelernt haben. Wir glauben, wenn ich jetzt gesündigt habe, dann schaut er von oben herab und denkt sich schon wieder. Wir glauben, dass wenn wir zweifeln, dann sitzt er dort und denkt sich, Kleingläubiger. Wir haben so ein Bild von Jesus, der da oben im Himmel sitzt und sehr zornig ist. Nichts könnte weiter von der Wahrheit entfernt sein als das. Das genaue Gegenteil ist der Fall. Jesus Christus sitzt im Himmel und er leidet und er empfindet und er weint mit dir mit. Selbst dann, wenn du übel gesündigt hast. Er sitzt dort, weil er genau dafür gekommen ist, um dafür zu sterben. Und nun sitzt er im Himmel und er weint mit dir mit und er empfindet mit dir mit und er kämpft mit dir mit. Hört einmal die Worte des Puritaners Thomas Goodwin, der ein unvergleichliches Buch über das Herz von Jesus Christus geschrieben hat, wie Jesus Christus nun im Himmel, wie sein Herz gegenüber den Sündern auf der Erde ist. Er schreibt, eure schlimmsten Sünden bewirken in ihm mehr Mitleid, als sie seinen Zorn erregen. Christus teilt dieses Leid mit euch. Er ist weit davon entfernt, gegen euch aufgebracht zu sein. Sein ganzer Zorn richtet sich gegen eure Sünde, um sie zu vernichten. Ja, sein Erbarmen für euch ist weitaus größer, als ein Vater sich seines Kindes erbarmen kann, das eine fürchterliche Krankheit hat. Er empfindet so, wie ein Leprakranker mit einem Glied seines Leibes mitfühlt. Er hasst das Glied nicht, denn es ist sein Fleisch. Er hasst jedoch die Krankheit und sein Mitleid mit dem betroffenen Glied steigert sich nur noch mehr. Du bist ein Glied seines Leibes. Wie sollte er dich hassen? Er liebt dich mit einer Liebe, die unser Verstand übersteigt, mit einer Liebe, die wir in der Ewigkeit nicht fassen können, weil sie so groß ist. Was er hasst, ist die Sünde in dir. Und er ist bemüht darum, die Sünde in dir zu töten, aber dich liebt er. Jesus sagt, kommt her zu mir, lernt von mir, lernt, wie ich bin, damit ihr in mir zur Ruhe kommt. Lernt von mir. Und wisst ihr, was das Herrliche ist? Er sagt dann nicht nur, kommt und lernt von mir, sondern er offenbart sich dann auch und zeigt, wie er ist. Und das führt uns zum dritten Punkt, die Zuversicht in Jesus zur Ruhe zu kommen. Was gibt dir nun diese Zuversicht? Okay, er hat dich eingeladen, zu ihm zu kommen. Er hat dir gezeigt, wie du zu ihm kommen sollst. Und was soll dich jetzt letztendlich motivieren, dir Zuversicht geben, wirklich zu ihm zu kommen und wirklich diese Ruhe zu empfangen? Er sagt, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Jetzt offenbart er sich. Er sagt, lernt von mir. Und wisst ihr, was ihr lernen sollt? Ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und diese Eigenschaften von mir sollen euch motivieren und Zuversicht geben, wirklich zu mir zu kommen. Er offenbart hier sein Wesen. Er offenbart hier die innersten Tiefen seines Herzens. Lasst uns diese zwei Eigenschaften von ihm näher anschauen. Erstens sagt er, ich bin sanftmütig. Das Wort sanftmütig beschreibt jemand, der milde, freundlich und wohlwollend ist. Also sanftmütig zu sein, ist das genaue Gegenteil von rau, hart oder heftig zu sein. In diesen Worten steckt auch der Gedanke einer stillen, freundlichen Gelassenheit, die sich nicht erbittern oder erbosen lässt gegenüber unfreundlichem Verhalten der Menschen. Still und gelassen zu sein, selbst wenn Menschen etwas Dummes oder Böses gegen dich tun. Und genau das sehen wir doch durchweg im Leben unseres Herrn Jesus Christus. Dieses Wort sanftmütig wird im Neuen Testament noch ein zweites Mal in Bezug auf Jesus verwendet, und zwar, als er auf einem Eselsfohlen nach Jerusalem eingeritten ist. Dort heißt es, sag der Tochter Zion, siehe, dein König kommt zu dir, sanftmütig und auf einer Eselin reitend, und zwar auf einem Fohlen, einem Jungen des Lasttiers. Matthäus 21, Vers 5. Jesus Christus kommt hier nicht als König auf einem Ross stolziert. Er kommt auf einem, nicht nur auf einer Eselin, sondern auf einem Fohlen. Sanft stolziert. Dies allein zeigt schon, dass sein Wesen keiner war, der die Aufmerksamkeit durch pompöses Getue auf sich gezogen hat, sondern jemand, der durch sein sanftes, durch sein stilles, durch sein mildes Auftreten die Aufmerksamkeit auf sich gezogen hat. Was denken wir oftmals von Menschen, die großtuerisch und pompös und rau auftreten und irgendwie dominant sind und jemanden anführen? Ja, okay, vielleicht ist er ein Leiter, vielleicht folgen ihm Leute, aber irgendwie ist doch unangenehm, unter seiner Führung zu sein. Aber wenn wir jemanden sehen, der wirklich auch ein Führer ist, aber der kommt sanft, milde, still daher, so jemandem würden wir eher folgen, oder? So einer ist Jesus. Genau das war das Wesen, genau das ist das Wesen von Jesus, weshalb zu seinen Lebzeiten unzählige Menschen ihm nachgefolgt sind. Haben wir uns schon mal gefragt, wieso das der Fall ist, dass 5000 Männer gespeist wurden und davon waren auch noch 5000 Frauen und Kinder, wahrscheinlich über 12.000 Menschen, die zu ihm gekommen sind, die von ihm gehört haben, die ihm gefolgt sind. Wieso war das denn so? Weil sein Wesen so sanftmütig war, dass es die Menschen wie ein Magnet an ihn gezogen hat. Sie wollten in seiner Nähe sein, weil niemand so war wie er, weil niemand so milde war wie er, weil niemand so sanft war wie er. Sie wollten bei ihm sein. Genau deshalb hat eine Sünderin, und wahrscheinlich war das eine Hure, eines Tages die Füße von Jesus mit ihren Tränen benetzt. Und dann noch mit ihren Haaren diese Füße abgewischt. Sie würde sowas niemals bei einem Pharisäer tun. Wieso bei Jesus? Weil er sanftmütig ist. Sie hat sich getraut, dem Messias die Füße voll zu heulen und dann noch abzuwischen. Nachzulesen in Lukas 7, 37 und 44. Dieses sanfte Wesen von Jesus brachte das habgierige Herz von diesem Zöllner Zachäus dahin zu schmelzen, als Jesus kam und eine große Volksmenge mit ihm. Dann schaute er auf diesen Baum, wo Zachäus war, und sagt zu ihm: Zachäus, steige eilends herab, denn heute muss ich in deinem Haus bleiben. Lukas 19, Vers 5. Und Zachäus, überwältigt von diesem Blick, überwältigt von diesen Augen, überwältigt von dieser Sanftmütigkeit, steigt herab und lädt ihn ein und bekehrt sich. Dieses sanftmütige Wesen von Jesus, und er hat sich nicht verändert. Er ist immer noch derselbe. Schauen wir, Jesus sagt hier nicht: Kommt her zu mir, denn ich bin ein starker und ich bin ein rauer Kämpfer. Er sagt: Kommt her zu mir, denn ich bin sanft, ich bin milde, ich bin freundlich, und alles in mir sehnt sich danach, dir Gutes zu tun. Aber er sagt nicht nur, dass er sanftmütig ist. Er sagt auch, dass er von Herzen demütig ist. Das ist die zweite Eigenschaft. Von Herzen demütig. Wörtlich bedeutet das Wort demütig niedrig, gering, unbedeutend, schwach oder arm. Der Schöpfer des ganzen Universums. Derjenige, der war und ist und immer sein wird. Derjenige, der alle Dinge durch das Wort seiner Macht hält. Derjenige, der König der Könige und Herr aller Herren ist. Derjenige, vor dem das ganze Heer des Himmels niederfällt und beständig ruft: Heilig, heilig, heilig bist du, Herr der Herrscharen, sagt hier: Ich bin gering, ich bin unbedeutend, ich habe mich herabgelassen. Komm her zu mir, weil ich bin demütig. Komm her zu mir, weil ich habe mich zu dir herabgelassen. Komm her zu mir, denn ich bin zu dir gekommen. Er sagt hier nicht, und das könnte er sagen: Kommt her zu mir, denn ich bin der Allmächtige. Er sagt hier auch nicht: Kommt her zu mir, denn ich bin der Furchtbare. Das ist er auch. So lädt er uns nicht ein. Er lädt uns ein: Kommt her zu mir, denn ich bin niedrig, ich bin gering. Kommt her zu mir, wieso? Ich bin euer aller Diener geworden. Ich bin gekommen, um euch zu dienen. Deswegen komm doch zu mir. Komm her zu mir und ich werde für dich sorgen. Ich werde alles tun, alles. Und mein Opfer am Kreuz hat es bewiesen, damit es dir gut geht und deiner Seele. Auch diese Eigenschaft von Jesus wird sichtbar, wenn wir sein Leben studieren. Als ein Aussätziger zu Jesus kam, da wich Jesus nicht zur Seite von ihm und wie die übrigen Menschen es tun würden, geh von mir weg. Das ist nicht, was Jesus tat. Als dieser Aussätzige zu Jesus kam und ihn sagte, Herr, heile mich, da lesen wir und innerlich bewegt. Innerlich bewegt. Streckte er seine Hand aus, rührte ihn an und spricht zu ihm, ich will, werde gereinigt. Markus 1, Vers 41. Er war innerlich zutiefst bewegt. Er rührte einen kranken Menschen an und heilte ihn. Was für einen anderen Beweis willst du haben, dass er gekommen ist, um dir zu dienen, um dich anzurühren, um dich anzufassen, um dich zu heilen? Jesus wurde auch in seinem Inneren bewegt, als er eine große Menschenmenge sah, die verloren war. Als er aber die Volksmenge sah, wurde er innerlich bewegt über sie, weil sie erschöpft und hingestreckt waren wie Schafe, die keinen Hirten haben. Matthäus 9, Vers 36. Er ist zutiefst bewegt. Wenn er Menschen sieht, die verloren sind. Das gleiche lesen wir auch über die Kranken. Und als er ausstieg, sah er eine große Volksmenge und er wurde innerlich bewegt über sie und heilte ihre Schwachen. Markus 14, Vers 14. Und über die Hungrigen. Als Jesus aber seine Jünger herzugerufen hatte, sprach er, ich bin innerlich bewegt über die Volksmenge, denn schon 3 Tage weilen sie bei mir und haben nichts zu essen und ich will sie nicht hungrig entlassen, damit sie nicht etwa auf dem Weg verschmachten. Matthäus 15, Vers 32. Er ist innerlich bewegt, wenn er dich sieht. Wenn er sieht, wie du krank bist, wenn er sieht, wie du dich abplagst, wenn er sieht, wie du hungrig bist, geistlich. Er sieht es und er ist nicht dort im Himmel und es lässt ihn kalt. Nein, er ist auch jetzt dort im Himmel und ist innerlich bewegt. Wenn sogar ich schon innerlich bewegt werden kann, wenn ich die Not von euch sehe, wie viel mehr dieser vollkommene, perfekte Gott, Jesus Christus. Er liebt dich mit so einer Liebe und er ist so bewegt über dich, dass du es nicht vorstellen kannst und sogar nicht glauben willst. Du kannst es kaum glauben. Das ist ein Grund, wieso du nicht zu ihm kommst, weil du diese wunderbare Wahrheit kaum fassen kannst. Aber fass sie, weil das ist das Wort. So offenbart er sich, kommt er, lernt von mir, sagt er, lernt, wie ich bin. Und so ist er. Es ist wahr, was Charles Spurgeon sagte. Christus ist eher bereit, uns zu empfangen, als du es bist, zu ihm zu kommen. Er ist bereit. Er steht nicht nur da mit offenen Armen. Er hat sich runtergebeugt. Er steht und er fleht zu dir. Komm zu mir. Das ist unser Herr. Mit diesen beiden Worten, sanftmütig und von Herzen demütig, beschreibt Jesus sein ganzes Wesen, um dich zu ihm zu ziehen. Wiederum, so sagt Spurgeon, mit diesen beiden Worten hat er uns wie mit 2 meisterhaften Pinselstrichen ein vollkommenes Bild seines lieben, sanften Angesichts vermittelt. Nein, nicht seines Angesichts, sondern seines innersten Herzens. Ich staune darüber, dass wir nicht alle in ihn verliebt sind. Es sind 2 Schönheiten, die für die Augen der Sünder, sobald sie sich selbst erkennen, die liebenswertesten und faszinierendsten Eigenschaften darstellen, Eigenschaften, die ihre Ängste besänftigen und ihre Herzen gefangen nehmen. Lass mich dich fragen, in all meiner Schwachheit, und ich habe gefehlt, unseren Herrn darzustellen, aber all das, was wir gerade gehört haben, hat es dein Herz gefangen genommen? Wurde deine Liebe zu diesem Jesus entfacht? Kannst du nicht anders als jetzt zu ihm zu laufen? Hast du seine Schönheit gesehen? Bist du verliebt in ihm? Dann komm jetzt zu ihm. Und schaut, ein Kapitel später, in Matthäus 12, Vers 20, wird über Jesus etwas gesagt, was bereits der Prophet Jesaja in Jesaja 42 über den kommenden Messias sagte. Dort heißt es, er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Gericht zum Sieg führt und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Bist du ein geknicktes Rohr? Halleluja, er wird dich nicht zerbrechen. Ich, selbst wenn ich dir helfen wollen würde, würde in der Gefahr stehen, dich abzubrechen. Er nicht. Bist du ein glimmender Docht? Halleluja. Er wird dich nicht auslöschen. Ich, selbst wenn ich dir helfen wollen würde, mit den besten Absichten, würde in der Gefahr stehen, dieses Feuer zu erlöschen, mit meinen dummen Aussagen. Er nicht. Er ist so anders. Er ist so vollkommen. Er ist so perfekt. Er ist so herrlich. Er ist so majestätisch. Er ist so vollkommen, dass er mit allem, was er ist, dich umgibt und dieses geknickte Rohr wieder aufrichtet und dieses kleine Feuer wieder entfacht. Komm zu ihm. Komm zu ihm. Lass uns auf einen vierten und letzten Punkt eingehen. Wir haben gehört von der Einladung, wir haben gehört von der Voraussetzung, wir haben gehört von der Zuversicht und nun viertens die Verheißung, in Jesus zur Ruhe zu kommen. Wir lesen am Ende von Vers 29, und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Hier verspricht Jesus allen, die in dieser Weise zu ihm kommen, ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen. Das ist ein Versprechen, das ist eine Verheißung, es ist keine Option, es ist keine Möglichkeit, es ist ein Versprechen. Er sagt hier nicht, wenn ihr all das tut und zu mir kommt, dann werde ich nochmal prüfen, ob ich euch wirklich Ruhe für eure Seelen geben werde. Er sagt auch nicht, wenn ihr dann zu mir kommt, könnte es sein, dass ihr eventuell Ruhe findet, aber vielleicht auch nicht. Na, nein. Jesus ist nicht so ein tyrannischer, narzisstischer Herrscher wie die meisten Menschen. Er sagt, wenn ihr zu mir kommt in dieser Weise, dann werdet ihr zu 100% auf jeden Fall Ruhe für eure Seelen finden. Dann stellt sich die Frage, um was für eine Ruhe es sich hier konkret handelt. Es geht hier in erster Linie um eine Ruhe für deine Seele. Das ist, was Jesus hier sagt. Ruhe für deine Seele. Das heißt, eine geistliche Ruhe für dein innerstes Wesen, nicht, hört bitte gut zu, für deine Umstände. Das ist nicht, was Jesus hier verspricht. Er verspricht nicht, kommt her zu mir alle in dieser Weise und dann werde ich euch finanziell wieder versorgen, dann werde ich euch gesundheitlich heilen, dann werde ich euch all die Sorgen und Ängste nehmen und all diese Dinge werde ich dann tun, dann wird es euch gut gehen. Nein, das ist nicht, was Jesus sagt. Wir müssen genau zuhören, was er sagt. Er sagt, ich werde Ruhe geben für eure Seelen. Das heißt, das Wesen in euch, das so aufgewühlt ist, das so beladen ist, das so gequält wird, das so voller Ängste ist, dieses innerste Wesen, das werde ich besänftigen, ich werde Ruhe geben, ich werde euch Barmherzigkeit geben, ich werde euch so zur Ruhe führen, wie ein brausendes Meer zur Ruhe kommt nach einem Sturm. Ich werde dafür sorgen, dass eure Seelen ruhig sind, selbst inmitten der Stürme um euch herum. Die Stürme können bleiben, aber euer Herz wird Ruhe empfangen. Das ist, was Jesus hier verspricht. Das ist die Ruhe, die Paulus erfahren hat, wenn er sagt, ich weiß, sowohl erniedrigt zu sein, als ich weiß, Überfluss zu haben. In jedem und in allem bin ich unterwiesen, sowohl satt zu sein, als zu hungern, sowohl Überfluss zu haben, als Mangel zu leiden. Alles vermag ich in dem, der mich kräftigt. Philipper 4, 12 bis 13. Paulus hat diese Ruhe erlebt. Er war hungrig, er hatte Überfluss, er war arm, war reich. Er hat all diese Dinge erlebt. Und er konnte sagen, in all diesen Umständen habe ich Ruhe gehabt in Christus. Und ich wünsche mir sehr, für meine Seele, für deine Seele, dass ihr diese Ruhe empfängt. Ich habe diese Predigt vorbereitet für mindestens eine Person unter uns, aber auch für mich und ich hoffe für jeden anderen in diesem Raum. Weil wir diese Ruhe mehr als alles andere brauchen. Wir brauchen nicht in erster Linie eine neue Regierung. Wir brauchen nicht in erster Linie eine neue Wohnung. Wir brauchen nicht in erster Linie einen neuen Job. Wir brauchen nicht in erster Linie einen Ehepartner oder Kinder. Wir brauchen in erster Linie Jesus. Nicht in erster Linie seine Ruhe, sondern ihn selbst, weil wenn wir ihn haben, dann haben wir seine Ruhe. Wir brauchen eine Person. Möge der Heilige Geist dir und mir diese Person geben. Amen.